السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ دنوں کسی نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائی کہ کسی تن مولوی
Vor einigen Tagen hat mir jemand ein Video gezeigt. Ein afrikanischer Molvi, Gelehrter, war dabei, älteren Leuten den Koran beizubringen und die Leute machten einen Fehler und bei kleinen Fehlern hat er auf sie mit einem Stock geschlagen und sie gedemütigt. Wenn die Leute alt sind, ältere, erwachsene Menschen und die auch nicht ihre Muttersprache, wenn Arabisch auch nicht ihre Muttersprache ist, können sie natürlich nicht jedes Wort so aussprechen, wie ein guter Qari dies tut. Das Resultat ist, dass die Leute von der Rezitation des Heiligen Koran weglaufen. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Muslime nicht einmal in der Lage sind, den Heiligen Koran zu lesen, zu rezitieren. Die Nicht-Araber. Wenn man den Koran beibringen möchte, dann muss dies geschehen auf eine Art und Weise, mit der die Liebe zum Koran wächst und mit der die Liebe zur Rezitation wächst. Vor einigen Tagen hat eine japanische Frau, die hier wohnt, mich getroffen und sie hat das Bad geleistet vor einiger Zeit. Sie hat gesagt, dass sie in 3 Jahren durch die Segnungen Gottes den Heiligen Koran rezitiert hat und ihn vollständig gelesen hat. Und sie wollte auch etwas rezitieren. Ich stimmte dem zu und sagte, rezitieren Sie. Sie rezitierte das Ayatul Kursi auf eine solche tiefe Art und Weise, dass ich erstaunt war. Und das ist das Wesentliche, das Eigentliche, nämlich eine solche Liebe zum Heiligen Koran aufzuweisen, dass man versinkt im Heiligen Koran und so rezitiert. Nicht bloß vom Hals solche das ist nicht die Schönheit, dass man vom Hals solche Wörter ausbringen kann, wie die Qaris es tun. Allah hat geboten, dass man den Heiligen Koran langsam und so weit wie möglich mit der richtigen Aussprache rezitieren und lesen soll. Wenn wir sagen, dass wir wie Araber den Heiligen Koran lesen werden, dann ist das eine schwierige Sache. Es gibt einige Wörter, deren vollständige Aussprache Nicht-Araber nicht vollbringen können, außer sie sind unter den Arabern aufgewachsen. Es gibt zum Beispiel das japanische Volk. Japanische Menschen können einige Wörter nicht aussprechen. Diese Frau, die rezitierte, sie konnte den Unterschied zwischen Ha und Ha nicht vollbringen. Und sie rezitierte, dass He, das Ha, so ähnlich wie das Ha. Als ich dies von der japanischen Frau hörte, habe ich den Eindruck gewonnen, wenn das viele Japaner, genauso wie diese Frau, wahrscheinlich einige Wörter nicht aussprechen können und es für sie schwierig ist, diese auszusprechen. Aber das Eigentliche und das Wesentliche ist die Liebe zum Wort Gottes. Und dieses sollte man versuchen, richtig zu rezitieren, das sollte man versuchen. Aber es ist nicht ausreichend, dass man nur ein Rezitator ist und nur an Wettbewerben teilnimmt, um das zu zeigen. Allah und sein Gesandter, liebten es, wie Hazrat Bilal nicht Ashhadu, sondern Ashhadu sagte, und sie warfen einen liebevollen Blick darauf, und kein Rezitator und kein Araber kann dieser Liebe gleichkommen. In der Jamaat gibt es auch Menschen, die aus nicht-muslimischen Völkern dem Islam beitreten und der Ahmadiyyat beitreten, und der Großteil der Muslime, wie ich gesagt habe, kann heute nicht den Koran lesen. Es gibt sehr viele Menschen in Afrika, wo man den Leuten völlig den Koran von null beibringen muss mit dem Gaida. Und auch diesen Menschen muss man dies beibringen, die neu dazukommen. Deswegen sollten die Lehrer des Heiligen Koran den Koran so beibringen, dass die Liebe zum Koran wächst. Möge Allah auch diese pakistanische Frau segnen und belohnen, die dieser japanischen Frau nicht nur den Koran beigebracht hatte, sondern auch ihr die Liebe zum Koran beigebracht hatte und erweckt hatte. Das ist das Wesentliche. Das Wesentliche ist nicht, wie ein Qari zu rezitieren, wie ein Rezitator zu rezitieren. Und wenn man denkt, dass man, wenn man diese Wörter nicht so ausspricht, dass man dann gar nicht den Koran lesen braucht. Es ist notwendig, den Koran zu rezitieren, und man soll versuchen, das zu korrigieren und zu verbessern. Aber nur weil man einige Wörter nicht aussprechen kann oder sie schwierig erscheinen, den Koran beiseite zu legen und ihn gar nicht zu rezitieren, wie Tilawat, das ist falsch, sondern jeder Ahmadi sollte als Rezitation den Koran lesen. Und wie ich gesagt habe, der Versuch sollte sein, dass man versucht, so nah wie möglich an der richtigen Aussprache zu lesen, so wie es für sie möglich ist, den Koran einfach zu lesen. Und das zu verbessern, sollte immer der Versuch sein. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu sagt an einer Stelle, dass der Versuch, dass wir wie ein Qari, ein Rezitator, den Heiligen Koran rezitieren und lesen, ist nicht fruchtbar, denn Allah hat uns diese Kraft gar nicht gegeben, den Nicht-Arabern. Also Muslim Maud sagt, meine verstorbene Frau Umm Tahir pflegte zu sagen, dass ihr Vater sehr gerne den Heiligen Koran beibrachte. Er hatte vielen Kindern, er hatte auch einige Lehrer bestimmt, die ihren Kindern den Koran beibrachten, und auch seine Tochter hatte er, für seine Tochter hatte er auch einen Lehrer bestimmt. Und Umm Tahir berichtet, dass dieser Lehrer immer schlug und unsere Finger, auf unsere Finger mit Ästen aufschlug. Es gibt auch Lehrer, die mit Bleistiften die Kinder schlagen und auf den Fingern schlagen und drücken und schlagen. Dies tat der Lehrer, damit wir, warum wir nicht den Koran richtig rezitieren mit einer richtigen Aussprache. Und wir, Punjabi, das Punjabi-Volk, ist gar nicht in der Lage, wie Araber diese Wörter auszusprechen. Also Muslim berichtete von dann auch ein Ereignis von jenem Araber, den ich auch in der letzten Freitagsansprache erwähnt habe, nämlich dass er den verheißenen Messias al-Islam traf, dieser Araber, und als der verheißene Messias al-Islam das dort verwandte, sagte er, wie können Sie denn der verheißene Messias sein, wenn Sie nicht einmal das dort aussprechen können? Dieser Araber, das war eine sehr absurde Aussage dieses Arabers, denn jedes Land hat seine eigene Aussprache, und die Araber selbst sagen, dass die Inder dieses Wort gar nicht aussprechen können. Also Muslim sagt, dass Inder, Menschen vom Subkontinent, können diesen Buchstaben nicht aussprechen. Entweder sagen sie Dad oder sie sagen Zad. Wenn die Araber selber das sagen, dass wir die Einzigen sind, die dieses Dad rezitieren können oder aussprechen können, was bleibt dann übrig an Vorwürfen? Auch die arabischen Ahmadis sollten immer vor Augen haben. Die meisten verstehen das sehr gut. Aber es gibt Menschen, die auch etwas Stolz und Hochmut zeigen. Und eine pakistanische Frau ist mit einem Araber verheiratet und sie versucht auch mit ihrem Hals die Wörter auszusprechen und denkt, dass sie das richtig tut, obwohl das nicht richtig ist, was sie tut. Wenn es nur auf ihr Wesen beschränkt wäre, wäre es egal gewesen und ich hätte nichts gesagt. Aber ich habe erfahren, dass in einigen Sitzungen und Versammlungen verspottet wurde und sie Menschen verspottet hat, dass die Pakistaner einige Wörter nicht aussprechen können und sie diese Wörter nicht in der Lage sind auszusprechen, und die Araber verspotten dann diese Pakistaner. Ich glaube nicht, dass jeder Araber das tut, dass er andere verspottet. Es kann sein, dass die Araber die Familie, mit der sie verheiratet ist, dass sie Menschen verspotten, aber der Islam ist dazu gekommen, um die Herzen zu gewinnen und das Wort Gottes beizubringen und eine Liebe zum Wort Gottes in den Herzen herzustellen. Und jeder hat seine eigene Aussprache und alle lieben den Koran und versuchen, den Koran in bester Weise zu rezitieren. Und das sollte man auch versuchen. Und sicherlich sollte man auch auf das Tartil achten. Und auch die neuen Muslime, man sollte ihnen auch helfen. Solche, die das richtig aussprechen können, sollten helfen. Aber es ist nicht erlaubt, andere zu verspotten. Und auch jene, die die Aussprache gut beherrschen, sollten dies beachten. Es gibt verschiedene Völker und verschiedene Aussprachen und jeder hat seine eigene Aussprache. Und jedes Wort kann nicht jeder genauso aussprechen wie ein Araber. Jetzt möchte ich einige weitere Ereignisse in Bezug auf Muslim Aziz erwähnen. Also Muslim Aziz berichtet, dass es eine Redewendung gibt über den Zustand der Muslime, wie der Zustand der Muslime ist. Also Muslim sagt, es gibt eine Redewendung. Das ist eine, oder ein, es gibt ein, eine Anekdote, dass es einen Menschen gab, der sehr ängstlich war und überhaupt nicht mutig war, aber er dachte, dass er mutig ist. Und er ging zu einem Menschen, der tätowierte, und er ging zu diesem Menschen, der ihm auf die Haut etwas tätowieren sollte. Dieser Mensch fragte, was möchtest du da eintätowieren? Er sagte, ich möchte einen Löwen tätowieren lassen. Als er anfing, diesen Löwen zu tätowieren und die Nadel einstach, empfand er natürlich einen Schmerz, dieser Mensch. Er war nicht mutig, er dachte, dass er mutig sei. Er sagte, was machst du da? Der Tätowierer sagte, ich möchte hier ein Löwen eintätowieren. Er fragte, welchen Teil willst du hier eintätowieren? Er sagte, ich möchte den Schwanz von dem Löwen eintätowieren. Der Mensch fragte, wenn dieser Löwe kein Schwänzchen trägt, ist er kein Löwe mehr? Der Tätowierer sagte, natürlich bleibt er noch immer noch ein Löwe. Dann sagte er, dann lass das und mach weiter. Und dann stach er wieder ein und dann fragte er jetzt, was machst du jetzt? Er sagte, ich möchte jetzt den rechten Arm eintätowieren. Der Mann fragte, wenn der rechte Arm eines Löwen abfällt, bleibt er dann etwa kein Löwe mehr? Der Mann sagte, natürlich bleibt er ein Löwe. Dann sagte er, okay, dann lass auch diesen rechten Arm. Und dann machte er weiter und wollte den linken Arm eintätowieren und auch diesen ließ er sein. Und er fragte der Mann, warum kann ein Löwe nicht ohne den linken Arm auch ein Löwe sein? Und auch bei den Beinen tat er dies. Der Tätowierer setzte sich hin und sagte, und der Mann, der dachte, er sei mutig, er sagte, warum arbeitest du nicht? Der Tätowierer sagte, es gibt nichts, was übrig geblieben ist, was soll ich eintätowieren? Also muss der Mann sagen, das ist der Zustand des Islams und so wird der Islam behandelt. Vor allem die muslimischen Gelehrten und die Führer tun dies. Sie geben Lippenbekenntnisse von sich und machen Nare und rufen aus und sprechen Dinge aus und ermahnen andere zu Rechtschaffenheit. Aber das, was sie tun, hat mit dem Islam nichts zu tun. Sie sagen, du sollst dies nicht machen, du sollst jenes nicht machen. Und sie versuchen alles den Menschen streitig zu machen. Also Muslim in ein weiteres Beispiel. Er sagt, unser Nana, Opa, wie Nassim Nawabsai, pflegt immer zu sagen, dass er im Kindesalter sehr viele kleine, er war ein kleiner Schelm, erzählt er, und er sagt, dass er der Enkel von Mir Dad war, und er als die Leute Mangos aßen, pflegte er zu sagen, dass er, wenn er das, die Mango kostete, sagte immer, das ist bitter, obwohl es süß war, und legte das hin. Und als die Mangos dann fertig waren, brachte er diese Mangos hervor, die er beiseite gelegt hatte, als bitter bezeichnet hatte, die aber süß waren, und aß alles. Sein Bruder sagte einmal, auch ich bin nicht satt, ich möchte auch bittere Mangos essen. Mir sagt, dass ich ihn versuchte zu überreden, aber er sagte, nein, ich will es essen. Und dann sagte er, das sind aber sehr süße Mangos. So, du hast gesagt, das sind bittere. Und genauso wie er süße und bittere, wie er diese süßen Mangos beiseite legte und diese dann später aß, also muss er mal wieder daran sagen, genauso sind heute die Muslime. Sie sagen, dass das islamische Gesetz implementiert werden soll. Was ist ihr Zustand? Was ist dann mit denen, die den Islam gar nicht kennen? Die Menschen, die die islamische Scharia implementieren wollen, machen dies genauso. Sie wollen für sich etwas anderes und für die anderen etwas anderes. Misa war natürlich ein Kind damals, aber das ist ein Beispiel. Also Muslim auch sagt, dass heute die erwachsenen Menschen andere betrügen. Sie möchten nichts übrig lassen für die anderen Menschen, möchten alles aufessen, auch wenn es falsch ist. Auch heute wollen die Gelehrten für sich Dinge gewinnen und berauben die Menschen. Und das ist ein Grund großer Sorge für den Islam. Auch die Gelehrten haben verschiedene Organisationen gegründet, die Tyrannei begehen, die andere Menschen ausrauben. Möge Allah gnädig sein gegenüber den Muslimen. Dann macht also Muslim Radhi auch darauf aufmerksam, wie wir unseren Zustand ändern müssen und verbessern müssen und unseren Glauben stärken müssen und wie wir eine Bindung mit Allah eingehen sollen. Also Muslim Radhi sagt darüber, indem er die Jamaat ermahnt, wenn sie mit Taqwa und Rechtschaffenheit und Enthaltsamkeit vorangehen und in sich wecken und versuchen, Gebete und Gottesdienste zu verrichten und das Tahajjud zu verrichten und Ruh zu repetieren, dann wird Allah auch ihnen einen Anteil an wahren Träumen und Visionen gewähren und er wird sie mit seinem Wort und seiner Offenbarung segnen und ein wahres Wunder besteht darin, dass er in seinem eigenen Wesen dies sieht. Sicherlich sind auch die Wunder von Abraham a.s. sehr groß, auch die Wunder von Moses a.s. sind sehr groß, auch die Wunder von Jesus a.s. sind sehr groß, aber was das Wesen des Menschen anbelangt, für ihn sind jene Wunder groß, die er selber in seinem eigenen Wesen sieht. Auch heute fragen die Menschen und stellen diese Fragen, man muss dafür eine Bindung zu Gott aufbauen, wenn man Wunder sehen möchte. Man muss seinen Glauben stärken und dann. Und gibt ein Beispiel von Saifzad Abdul Latif Shahid, ein persönliches Beispiel, und sagt, schaut auf Saifzad Abdul Latif Shahid. Als er die Ahmadiyyat akzeptierte und einige Zeit in Qadian verbrachte und nach Kabul zurückkehrte, rief der Gouverneur ihn und sagte, kehre dich ab davon und mach Tauba. Er fragte, wie kann ich Tauba machen? Als ich von Qadian losging, habe ich im Traum gesehen, dass ich in Handschellen liege. Allah hatte mir gesagt, dass du hier Handschellen tragen musst. Wie soll ich jetzt versuchen, diese Handschellen abzulegen? Diese Handschellen müssen jetzt in meine Hände, damit Allahs Wort in Erfüllung geht. Schaut, sagte Muslim Wort, er hatte diese Überzeugung bekommen, weil er selber einen Traum gesehen hat in seinem eigenen Wesen. Genauso jemand, der so wenig Wissen besitzt, auch wenn er einen Traum sieht. Und es kann sein, dass er feige ist und gar nicht daran denkt, aber wenn er nicht feige ist, dann wird er seinen Traum, an seinen Traum glauben. Auch an einen Traum, der lügnerisch ist, wird er Glauben schenken. Das heißt, wenn der Mensch einen starken Glauben besitzt, und eine Bindung mit Gott eingeht, einen Kontakt mit Allah eingeht, dann kann der Mensch sich nicht fürchten vor den weltlichen Menschen. Ein weiteres Beispiel bringt Muslim Radhi Allah Ta'ala Anhu und sagt, Hazrat Sufi Ahmed Jan Sahib aus Ludhiana war ein großer Sufi, und er war ein frommer Mensch seiner Zeit. Der Maharaja von Jammu lud ihn ein, und nach Jammu und sagte, kommen Sie und beten Sie für mich. Er weigerte sich und sagte, wenn Sie wollen, dass ich bete, dann kommen Sie zu mir, ich bete für Sie. Wenn man eine Bindung zu Gott hat, dann fürchtet man sich nicht vor irgendeinem Menschen, egal wie groß er ist. Vor dem verheißenen Messias al-Islam, vor seiner Zeit, bevor er den Anspruch erhob, waren die Menschen auch damals schon mit ihm so verbunden. Und was sie dann nach seinem Anspruch taten, das nennt das Muslim Radhi Allahu Ta'ala Anhu und sagt, schaut, wenn wir die Berühmtheit der Barahine Ahmadiyya messen, dann sehen wir, dass Hunderttausende Menschen den Verheißenen Messias deswegen liebten, wegen Barahin Ahmadiyya. Auch Sufi Ahmad Jan Sahib ist ein Beispiel dafür, der vor dem Verheißenen Messias al-Islam schon verstarb, jener, der diesem Maharaja sagte, komm zu mir, wenn du willst, dass ich bete. Sufi Ahmad Jan Sahib hatte vor dem Anspruch des Verheißenen Messias al-Islam bereits über den Verheißenen Messias al-Islam geschrieben. Und das haben wir sehr oft schon gehört. Es ist ein berühmter Vers, eine Strophe. Alle Kranken schauen auf dich. Sei du der Messias und der Heiland aller Menschen. Oh, du, sei du für Gott der Messias. Sufi Ahmad Jan Sahib hat eine Weitsicht gehabt. Er sah, dass der verheißene Messias al-Islam der verheißene Messias sein wird, obwohl er dies noch nicht bekannt gegeben hatte. Wir können sagen, dass jene Menschen, die nicht einmal diese Weitsicht besaßen, dass sogar sie wussten, dass die Erlösung des Islams nun beim Verheißen Messias des Islam liegt. Denn jene Waffe, die ihm gewährt wurde für den Sieg des Islam, jenes Wasser, das den Muslimen wieder Leben schenken sollte, und viele aufrichtige Menschen zogen sich von ihm weg und sagten, das, was wir als Gold betrachteten, ist gar nicht Gold, sondern ist nur ein Metall. Es gibt hunderttausende Menschen, die dann auf einmal sich von ihm abwandten. Und als er dann bekannt gab, das Bad entgegenzunehmen, am ersten Tag gab es nur 40 Menschen, die das Bad leisteten. Auf der einen Seite gab es hunderttausende Menschen, die ihm aufrichtig waren und die vorher den Anspruch erhoben, und das muss der Mordasilat Anhu sagt, dass viele Gelehrten damals sagten, dass nur diese Person dem Islam dienen kann. Und sie schickten die Menschen zu ihm vor seinem Anspruch. Sogar Maulvi Sanaullah Sahib hat geschrieben, dass nach der Veröffentlichung von Barahin Ahmadiyya ich zu Fuß nach Qadian lief, um Mirza Sahib zu sehen. Und Maulvi Muhammad Hussain Batalvi, der alles daran tat, gegen den Verheißenen Messias zu unternehmen, auch er sagte, dass in diesen 1300 Jahren niemand dem Islam so sehr gedient hat wie diese Person. Also Mirza Ghulam Ahmad. Auch heute sehen wir, dass verschiedene sogenannte muslimische Organisationen dies und Gelehrte dies sagen, dass der verheißene Messias vorher dem Islam gedient hat, aber nach seinem Anspruch, Gott bewahre, dann anders geworden sei. Das sind blinde Menschen, die im Herzen blind sind. Und der, den Allah zum Gold gemacht hat, sie denken, dass er nur ein Metall ist. Aber sie schauen nicht auf die praktische Unterstützung Gottes, die mit ihm ist, sondern sie irren umher in ihrem Nafs, in ihrem Ego und versuchen auch andere Muslime, die wenig Wissen besitzen, irre zu leiten. Möge Allah ihnen Vernunft geben. Und in der Shura wurde einmal über Luthiana, über dieses Haus Darul Bayt berichtet im Jahre 1931 in der Shura. Und also Muslim Al-Zilat Al-Anhu sagte den Vertretern der Shura, für mich ist das eine sehr wichtige Angelegenheit, also das Darul Bayt, das Bayt-Haus von Luthiana. Der verheißene Messias al-Islam hat dieses Haus erwähnt und hat Luthiana als Babelud bezeichnet, nämlich als jenen Ort, wo Dajjal getötet wird. Ein Ort, wo der verheißene Messias deshalb von Guardian ging, um das Bad entgegenzunehmen. Wir sollten diesen Ort ehren und als Trief uns Jabal, den verheißene Messias bat, das Bad abzunehmen, sagte er, nein, nicht in Guardian, sondern ging nach Louisiana, um dort das Bad abzunehmen. Bir Ahmed Jan Saib Marhum, der vor dem verheißenen Messias verstorben war einer jener Menschen, denen, also muss ich mal sagen, denen Allah die Möglichkeit gab, an den verheißenen Messias zu glauben, noch bevor er diesen Anspruch erhob. Und er hatte zu seinem Tode seine Familie versammelt und gesagt, Mirza Sahib wird den Anspruch erheben, der Messias zu sein, und ihr alle sollt ihm glauben. Und die gesamte Familie glaubte, Bir Mansur Ahmed Sahib und Bir Istrar Ahmed Sahib sind seine Söhne. Und die Frau von Hazrat Sefus Jabal ist seine Tochter. Und also muss ich mal sagen, mein Wunsch ist, dass man einen speziellen Bau und eine spezielle Sicherheit dort schafft. Und 40 Menschen waren dort, die das Bad leisteten. Und alle Menschen sollen dort historisch eingraviert werden. Durch die Segnung von Allah, das Haus in Louisiana gehört der Jamaat. Und ich weiß nicht, ob die Jamaat das auch dann danach gemacht hat. Das werden wir aber sehen. Man sollte dort auch versuchen, und das wird auch versucht, dass man das als einen historischen Ort kenntlich zu machen. Das wird versucht. In Louisiana über die Prophezeiung von Muslim Maud sagt, also Muslim Maud selbst, dass der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam im Traum gesehen hatte, dass Trauben vor ihm gebracht wurden aus dem Paradies und ihm gesagt wurde, das ist für Abu Jahl. Und die Bedeutung dieses Traums war, dass sein Sohn Akrama das Paradies bekommen wird. Und so geschah dies auch. Und der Muslim nannte das Ereignis, wie Allah den Sohn von Abu Jahl so fromm machte, dass er für den Glauben diente und Opfer erbrachte. Und während eines Krieges, als die Muslime große Schwierigkeiten hatten und die Christen in den Augen der Muslime Pfeile schossen und die Sahaba verstarben, viele Sahaba Shahid wurden, sagte Akrama, ich kann mir dies nicht anschauen. Er war der Sohn von Abu Jahl und sagte seinem Offizier, geben Sie mir die Erlaubnis, dass ich stürme. Und er nahm 60 mutige Krieger und griff die Feinde an, im Zentrum, im Herzen. Und er griff sie so an, dass der Kommandeur flüchten müsste von den anderen. Und die Feinde, die Gegner, aufgaben. Und die Muslime waren entweder Shahid oder waren alle sehr verletzt. Und also Akrama, radiallahu anhu, war auch verletzt. Ein Offizier ging zu den Verletzten und wollte Akrama Wasser geben, aber er sagte, dass Suhail bin Umar auch zum Wasser schaut und sagte zu dem Offizier, nein, gib dem Suhail erst das Wasser, dann werde ich trinken. Ich kann nicht zusehen, dass mein Bruder dürstig da liegt und ich trinke. Er ging zu Suhail mit dem Wasser und dort lag auch Haris bin Hisham. Suhail sagte, nein, gib das Wasser erst dem Haris. Er ging zum Haris und er war bereits verstorben. Dann ging er wieder zurück zum Suhail, auch er war bereits verstorben. Und als er zu Ikrama zurückkehrte, war auch er bereits verstorben. Das ist jener Ikrama, der Sohn von Abu Jahl war. Wenn jemand übel ist, ungläubig ist und ein Lügner ist, wer kann dann sagen, dass auch sein Sohn so sein wird, sagt der Muslim. Aber es gibt Zeugnisse im Wort Gottes, die seine Wahrhaftigkeit beweisen. Und wenn das Zeugnis Gottes nicht da ist, kann man daran nicht glauben. Das Wesentliche ist also, dass die Prophezeiungen Gottes, wie gehen sie in Erfüllung? Obwohl der heilige Prophet Mohammed, als er diesen Traum sah, sehr besorgt war, wie es sein kann, dass Abu Jahl im Paradies ist und er diese Trauben bekommt. Es war also gemeint, dass sein Sohn den Islam annehmen wird und für den Islam große Opfer bringt. Also Muslim sagt, dass der auch in dieser Prophezeiung von Muslim Maud, das heißt Messias al-Islam, gibt es viele göttliche Zeugnisse. Als nicht einmal die Leute in Qadian ihn kannten, machte er diese Prophezeiung. Und viele alte Menschen in Qadian sagen, dass wir den Feisten Messias gar nicht kannten. Wir dachten, dass Ghulam deshalb nur einen Sohn hat, der Ghulam Qadir heißt. Ein solcher Mensch, den keiner kannte, der so unbekannt war, dass nicht einmal die Dorfbewohner ihn kannten, gibt bekannt, prophezeit, dass Allah ihm Kinder geben wird, die übrig bleiben werden, und von seinen Kindern wird einer so sein, der in den Ecken und Enden der Welt Berühmtheit erlangen wird, Ruhm erlangen wird, und durch ihn wird die Ahmadiyya zur Verbreitung erlangen in der Welt. Wer kann so etwas von sich aus sagen? Dann sagt der Muslim, dieser Sohn sollte auch sein, dass er von dreien vieren macht. Das heißt, er wird auch 4 Jahre nach dieser Prophezeiung geboren werden. Und der Muslim sagt, diese Prophezeiung wurde 1886 gemacht und ich wurde am 12. Januar 1889 geboren. Und der verheißene Messias al-Islam hatte am 23. März 1889 das erste Bad in Ludhiana entgegengenommen. Und wir kennen diese Prophezeiung von Muslim Maud sehr gut in unserer Jamaat und auch außerhalb der Jamaat ist dies bekannt. Und man stellte die Frage, wer dieser Sohn ist. Also Muslim Maud sagt, dass auch genannt wurde, dass er Mahmud heißen wird. Und der verheißene Messias al-Islam nannte mich Mahmud. Da er auch Bashir Sani heißen sollte, heiße ich vollständig Bashiruddin Mahmud Ahmad. Was Kinder angeht und die Überleben angeht, auch diese Prophezeiung ging in Erfüllung. Ein Kind wurde auch Mahmud genannt, aber die Welt wartete darauf, dass diese Prophezeiung mit einem Kind in Erfüllung geht. Und also muss man sagen, heute bin ich nach Ludhiana gekommen, um genau dies zu sagen. Er war da in Ludhiana und sagte, die Stadt Ludhiana hat eine große Bedeutung mit der Jamaat, eine historische Bedeutung. Auf verschiedene Art und Weise ist Ludhiana mit der Jamaat verbunden. Er sagt, Muslim Maud sagt, dass der verheißene Messias al-Islam in dieser Stadt das Bad entgegennahm. Und nach ihm war Maulvi Nuruddin Sahib sein erster Kalif und er heiratete auch in der Familie von Munshi Ahmed Jan Sahib. Das ist auch die zweite Bindung. Und der Sohn, von dem die Rede ist, wurde von jener Frau geboren, der Frau des Weißen Messias Islam, die auch in Ludhiana eine Zeit verbracht hat. Und also muss man auch sagen, dass ich auch 2-3 Jahre in Ludhiana verbracht habe. Und also muss man auch sagen, ich war 2-2,5 Jahre und er kann sich ein wenig daran erinnern, konnte sich ein wenig daran erinnern und sagte, ich kann mich an ein Ereignis erinnern, dass das Haus, in welchem wir wohnten, an der Straße war. Und ich ging aus meinem Haus und ich sah einen kleinen Jungen, der von der anderen Seite kam. Er warf eine tote Eidechse auf mich. Ich hatte Angst und ging zurück. Und dann muss ich mal sagen, ich kann mich an diesen Bazar erinnern. Und ich weiß nicht, welcher das war. Unser Haus war an einem Ende. Und ich habe, also Muslim Maud sagt, einige Zeit in dieser Stadt in meiner Kindheit verbracht. Das heißt, diese Stadt hat mit Ahmadiyyat auf verschiedene Art und Weise etwas zu tun. Also Muslim Maud Rizilat Anhu sagt, dass diese Stadt besonders ist. Und also Muslim Maud sagt, dass die Menschen, die von Gott die Offenbarung, die Gott denen gibt, dass Leute darüber sprechen und reden. Es gab damals keine Gegnerschaft früher und also muss ich ja mal sagen, diese Prophezeiung ist bereits in Erfüllung gegangen. Und warum? Als er nach Ludhiana ging, sagt das Muslim Maud, waren Menschen da, die ausriefen, dass Mirza gestorben sei, Mirza sei gestorben, Mirza ist gestorben. Also Muslim Maud sagt, das macht uns nichts aus. Sie haben die Lehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergessen und verspotten uns, aber die Prophezeiung des Weißen Messias Islam ist in Erfüllung gegangen. Also Muslim Maud betete, möge Allah, mögen die Menschen von Ludhiana den verheißenen Messias Islam anerkennen und akzeptieren. Und jene, die heute Ausrufe der Gegnerschaft ausrufen, mögen sie in einer zukünftigen Zeit für den verheißenen Messias Islam ausrufen. Ein Gefährte des verheißenen Messias Islam, über die Liebe dieses Gefährten zum Beispiel, dass er dann sagte, Muslim Maud Rizilat Anhu, Mir Abdullah Sahib Sanori Radiallahu Ta'ala Anhu hatte eine große Liebe zum Verheißenen Messias al-Islam. Einmal kam er nach Qadian und traf den Verheißenen Messias al-Islam. Der Verheißene Messias al-Islam beauftragte ihn zu einer Arbeit und als Mir Abdullah Sahib Sanori Zeit vorüber war und er den Verheißenen Messias al-Islam um Erlaubnis bat zu gehen, sagte der Verheißene Messias, warten Sie. dann schickte er an dem Ort, an dem er arbeitete, eine Verlängerung seines Urlaubs, und er bekam als Antwort, dass er ihm dieser Urlaub nicht gewährt werden kann. Der Verheißene Messias, er berichtete dem Verheißenen Messias und er sagte, nein, warten Sie. Er schrieb seinem Arbeitgeber, ich werde nicht mehr zurückkommen, ich kann nicht zurückkommen. Und sie kündigten ihm, er blieb dort 4-5 Monate lang in Gardian, solange der Verheißene Messias Islam dies wünschte. Und als er zurückkam, fragte sein Arbeitgeber ihm, dass jener Offizier, der dir gekündigt hat, hat gar nicht das Recht dazu gehabt, dir zu kündigen, du sollst hier weiterarbeiten. Und die Tage, die er in Gardian verbrachte, wurden ihm sogar bezahlt. Er bekam das alles bezahlt und bekam seinen Job. Genauso nennt er, also muss man sagen, dann noch ein weiteres Beispiel von einem Gefährten. Also muss man sagen, ich war in Dalhousie und ich traf Miatollah Saib Bakil und er erzählte mir dieses Ereignis, und das ist auch in Al-Hakam im Jahre 1934 bereits veröffentlicht. Also muss man sagen, ich möchte dies in den Worten von Munshi Saib zitieren. Er sagt, als ich arbeitete und nach Gardian ging, am dritten Tag bat ich den Verheißenen Messias erst um Erlaubnis zurückzugehen. Der Verheißene Messias sagte, nein, warten Sie. Und ich wollte nicht noch einmal nachfragen und dachte, dass der Verheißene Messias mir schon selber sagen wird, wann ich zurückgehen soll. Ein Monat verging und in meinem Haus wurde die Arbeit abgesetzt und ich bekam strenge Briefe. Und hier dachte ich mir gar nicht, ich vergaß alles. Die Briefe, die kamen, die ignorierte ich einfach. Und ich empfand eine solche Liebe in der Anwesenheit des Verheißenen Messias, dass ich mich nicht um den Job und um irgendetwas kümmerte. Ein sehr strenger Brief kam von dort. Ich zeigte diesen Brief dem Verheißenen Messias. Der Verheißene Messias sagte, schreiben Sie zurück, ich komme nicht zurück. Ich will nicht zurückkommen. Ich schrieb genauso, was der Verheißene Messias mir sagte, schrieb ich. Und ein weiterer Monat verging. Einmal fragte der Verheißene Messias, wie viele Tage sind vergangen? Und dann zählte der Verheißene Messias selbst die Tage auf und sagte, okay, gehen Sie nun zurück. Ich ging zurück nach Kapurthala und ging zum Magistrat, wo in dem Ort, in dem Gericht, in dem er arbeitete. Und er dachte, ich schaue, was denn mit mir passiert ist, ob ich eine Buße zahlen muss oder was passiert ist. Als ich zu ihm nach Hause ging, sagte er, Munshiji, Mirza Sahib hat Sie bestimmt nicht gehen lassen, sagte der Magistrat. Ich sagte, ja, genau so war es. Der Magistrat sagte, sein Gebot steht über alles. Also Muslim Rasulullah Talano sagt, dass Miatollah Sahib berichtet, dass Munshi Sahib sagt, dass als der Verheißene Messias sagte, schreib denen, wir können nicht zurückkommen, schrieb ich genau diese Worte an den Magistrat. Das waren Menschen, also Muslim Maud sagt, das waren jene Menschen, die solche Liebe zum Verheißenen Messias Islam hervorbrachten, dass unsere Augen nicht heruntergehen können vor diesem Stolz. Und das ist diese Liebe gewesen. Egal wie viele Schwächen die Jamaat hat, wenn die Gefährten von Moses uns ihr Vorbild zeigen, dann können wir unser Vorbild zeigen. Und genauso können wir das Vorbild auch gegen die Gefährten von Jesus Islam zeigen, voller Stolz, wie wir waren, wie wir unserem Gesandten gedient haben. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte gesagt, dass ich nicht sagen kann, ob die erste Ära segensreicher sein wird oder die zweite, die Ära des Mahdis. Genauso war es. Für diese Menschen hat er dies gesagt. Das waren Menschen, die genauso wie Abu Bakr und Umar radiallahu anhu und Usman radiallahu anhu und Ali radiallahu anhu und andere Sahaba-Gefährten jegliche Opfer erbrachten und alle Schwierigkeiten auf sich nahmen für den Weg Gottes. Der erste Kalif sagt, das Muslim Maud, schaut auf ihn, also Khalifa Abul. Allah hat ihm einen Rang in der Jamaat gegeben. Deswegen habe ich ihn nicht genannt. Aber seine Opferbereitschaft sind so groß, die Ereignisse seiner Opferbereitschaft sind so groß, die ich gar nicht nennen brauche. Und der Muslim Maud sagt, er war in Pera als Arzt Leibarzt beschäftigt und hatte eine große Beschäftigung. Und als er den Verheißenen Messias Islam bat, zurückzukehren, sagte der Verheißene Messias Islam, was wollen Sie zurückkehren? Bleiben Sie nun hier. Und Hazrat Khalifa Abul radhiyallahu anhu ging nicht einmal zurück, um seine Sachen zu holen, sondern schickte einen anderen Menschen, um seine Sachen zu holen aus Pera. Und das sind diese Opfer, die die Jamaat vor allen anderen auszeichnen. Und das ist der Rang, den jeder versuchen sollte zu erlangen. Bloß philosophischer Glaube kann dem Menschen nichts bringen, sagte der Muslim aus. Philosophischer Glaube bringt dem Menschen nichts. Jener Glaube nur bringt dem Menschen etwas, welcher voller Liebe und Aufrichtigkeit und Treue ist. Ein Philosoph kann nur Argumente und Beweise bringen. Er kann nicht mehr als Beweise hervorbringen, denn er hat die Wahrhaftigkeit nicht mit dem Auge des Herzens, sondern nur mit dem Auge des Gehirns und des Verstands gesehen. Aber jene, die nicht mit dem Auge des Verstands, sondern mit dem Auge des Herzens zu Gott sehen und die göttliche Wahrheit sehen, können nicht betrogen werden von irgendeinem Menschen, denn die Philosophie entstammt dem Verstand und die Liebe entsteht durch das Herz. Möge Allah uns die Kraft geben, mit dem Auge des Herzens den Imam der Zeit zu sehen und immer mit ihm verbunden zu bleiben. Mögen wir immer die Gebote Gottes sehen und niemals möge der Satan, der Teufel uns betrügen. Ich werde nach dem Namaz, nach dem Gebet ein Janaza verrichten von einem Derwisch, Bruder Khurshid Ahmad Sahib al-Wakar, der Sohn von Chaudhry Nawab Ahmad Sahib war. Am 28. Juli ist er im Alter von 94 Jahren verstorben in Alilahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Er war Faisalabad, also Lailpur hieß es früher, wurde dort geboren, war ein gebürtiger Ahmadi. Im Jahre 1934 hatte er im Alter von 15 Jahren, kam er nach Qadian und nahm an einer Frage-Antwort-Sitzung mit dem zweiten Kalifen teil. Er hatte nicht das Geld zurückzugehen, er ging nach Amritsar und 95 Kilometer legte er zu Fuß zurück. Im Alter von 19 Jahren trat er dem Nizam Basir bei und im Jahre 1937 schrieb er dem zweiten Kalifen, dass ich ein Schüler war, als man dem Tahrik al-Jadid angehören konnte. Nehmen Sie mich bitte auch auf, ich habe jetzt ein wenig Einkommen. Ich möchte auch daran teilnehmen. Sisani nahm ihn und alle arbeitslosen Studenten, die auch arbeitslos wurden, auf in dieses Tahrik. Maulvi Khurshid Ahmad Sahib al-Wakar hatte auch einen Zins auf den Grundstücken der Jamaat gedient. Im Jahre 1947 hatte er Bakfizindiki gemacht und kam nach Qadian. In diesem Jahr wurde Indien geteilt und er wurde ein Derwisch. Und in seinem Derwischsein hat er mit Dankbarkeit gedient. Und er machte viel Tablir und diente auch als Lehrer. Und lernte auch Hindi und Ratan, Goshen und Babakan Hindi hat er gelernt und drei Abschlüsse gemacht. Veden, Bibel, Guru Granth und alles hatte er gelernt und schrieb auch Artikel. Und er hat auch die Möglichkeit gehabt, den Heiligen Koran ins Hindi zu übersetzen. Er schrieb verschiedene Artikel in Al-Badr. Als im Jahre 1952 das Badr wieder gegründet wurde, bis 2013 schrieb er seine Artikel, 60 Jahre lang schrieb er dort. Und darüber hinaus hat er für Mishkat, Rahi Iman geschrieben, seine Artikel geschrieben. Und auch verschiedene weitere Zeitungen bekamen seine Artikel, auch regionale Zeitungen, auch Regierungszeitungen, auch im Jahre 1963 wurde ein Buch veröffentlicht, in welchem auch seine Artikel waren und seine Gedichte und Artikel waren immer sehr gut, und auch Srimati Rabi Rahmatullah hatte diese sehr positiv erwähnt. Er wollte niemals abhängig sein von jemandem, er machte immer alles selbst. Und er hatte auch seine Kinder erzogen, und er kümmerte sich auch um Landwirtschaft und um die Tiere, und er gab sein privates Haus dem Anjuman. Auch bei großer Krankheit ging er in die Moschee, um zu beten, und er hatte viele Wahrträume, und die er den Schulafa schrieb. Einen Monat vor dem Traum hatte er seinem Sohn Ibrahim bereits mitgeteilt, dass er sterben wird, und er hatte zweimal geheiratet, Alam Bibi Saiba im Jahre 1944 und Munir Ahmed aus Pakistan ist sein Sohn. Im Jahre 1956 heiratete Aisha Begum Saiba mit der Abdurazak Saib von Karnataka Kauli, und Allah gab ihm 5 Söhne und 4 Töchter: Israel Ahmed, Krishan Ahmed, Ibrahim Ahmed und Damal Shakir Ahmed und Mahmoud Ahmed Saib sind Diener der Jamaat. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ